Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Die Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest hat sich der Aufforstung von tropischen Mischwäldern verschrieben, um auf diesem Weg die Regeneration der Natur voranzutreiben. Nature Positive, die aktive Wiederherstellung von Arten und Ökosystemen, die soll als Begriff in Deutschland etabliert und von möglichst vielen Menschen unterstützt werden. Mit diesem Ziel hat The Generation Forest Anfang Juli eine bundesweite Out-of-Home-Kampagne auf City-Leutsäulen in vielen großen Städten gestartet. Über die Kampagne, die Hintergründe und vieles mehr wollen wir in dieser Episode unseres Podcasts sprechen. Dazu begrüßen wir Nick Meyer von der Agentur Davis Meyer und Rüdiger Stettinski von The Generation Forest. Herzlich willkommen.
Hallo, hi. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein
dürfen. Was genau verbirgt sich hinter der Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest, Herr Stettinski?
Ja, hinter der Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest verbirgt sich eine Initiative, die nachhaltige tropische Mischwälder erschafft, um damit dann vor allem vier Dinge zu erreichen, nämlich einmal den Klimawandel stoppen und sogar umkehren, indem der Wald das Treibhausgas CO2 bindet und gleichzeitig durch Verdunstung und andere Phänomene spürbar für die Abkühlung unseres gesamten Planeten sorgt. Dafür gibt es ganz aktuelle Studien.
Und wo sind Sie aktiv? Ja, Entschuldigung, ich springe so rein.
Wir haben ja noch gar nicht genau gesprochen, wo dieser tropische Mischwald dann entsteht. Dieser Wald entsteht in Panama. Mhm. Also das liegt auch daran, dass tropische Wälder einfach viel schneller wachsen als beispielsweise die Wälder in Europa oder in Deutschland. Also es macht durchaus Sinn, dort die Initiative zu starten und jetzt auch zu betreiben, weil dort einfach die Verhältnisse wesentlich besser sind, um diese Ziele zu erreichen. Nämlich einmal, wie gesagt, den Klimawandel stoppen und sogar umkehren. Das zweite große Ziel ist, die biologische Vielfalt herzustellen, indem nämlich der Wald so angelegt ist, dass sich daraus dann ein widerstandsfähiges Ökosystem bildet, in dem dann Flora und Fauna prächtig gedeihen können. Es ist also keine Monokultur, keine Plantage, sondern es ist ein Ökosystem mit Bäumen unterschiedlichen Alters, mit Sträuchern, mit vielen anderen Pflanzen und Tieren, die diese biologische Vielfalt eben dann herstellen.
Könnte ich auch bei Ihnen Mitglied werden, auch wenn ich kein Hamburger bin?
Selbstverständlich. Also wir uns auch sehr freuen darüber. Also wir brauchen eben ganz viele, viele Menschen, die uns da unterstützen. Als 2016, also vor 6 Jahren, diese Genossenschaft gegründet wurde, waren das gerade mal 11 Mitglieder in der Genossenschaft. Die beiden Spezialisten, also der Geograf Andreas Eke und die panamaische Forstingenieurin Iliana Armien haben diese Initiative angestoßen, die Genossenschaft gegründet. Also wie gesagt, damals 11 Mitglieder. Heute sind wir, ich glaube sogar Stand heute, 5.700 Mitglieder. Und wir brauchen Mitglieder, weil wir nur durch die Mitglieder eben es schaffen, Flächen zu finanzieren, zu kaufen, zu erwerben, die gehören dann der Genossenschaft und darauf dann diesen Mischwald zu erstellen. Zu den vier Zielen wollte ich noch was sagen. Also wir haben einmal den Klimawandel, wir haben die biologische Vielfalt, aber wir haben auch als drittes großes Ziel die positive soziale Wirkung, die dieser Mischwald auch entfalten möchte, nämlich indem der Wald der lokalen Bevölkerung auch fair bezahlte Arbeitsplätze bietet und auch den indigenen Völkern, die dort leben, eine Perspektive gibt. Das ist der dritte große Punkt. Und der vierte Punkt ist der, dass der Natur dauerhaft eine Wertschätzung gesichert wird, indem der Wald nämlich, wie ich das indem der Wald eben eine Rendite abwirft. Mhm. Und zwar dadurch, dass ihm nach der Wachstumsphase schonend und selektiv Hölzer entnommen werden, deren Verkaufserlöse dann an die investierenden Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet wird.
Also tue Gutes und rede darüber und verdiene vielleicht noch einmal 50 mit sehr.
Genau, und das ist ganz wichtig, weil nämlich es ganz viele Wettbewerber sozusagen gibt für diese Flächen, vor allem die Rinderzüchter. Die wollen diese Flächen haben, um ihre Rinder dort weiden zu lassen. Und das laugt natürlich auch den Boden aus. Wir wollen dort Wald entstehen lassen, aber wie geht das, wenn das nicht wirtschaftlich ist? Es geht gar nicht, weil der Rinderzüchter dann immer ein besseres Argument hat. Aber wenn wir sagen, durch unser Konzept wird es uns gelingen, dem Wald einen Wert zu geben. Der Wald bekommt den Wert. Es dauert zwar ein bisschen, bis der Wald eben gewachsen ist, aber dann hat er einen Wert, indem wir dort immer wieder Hölzer herausnehmen und verkaufen, ohne dass wir das Ökosystem dabei schädigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dieses Projekt auch dauerhaft macht.
Herr Mayer, eine spannende Frage für jemanden, der eine Agentur wie sagt man so schön, eine Aufgabe hat, so ein Projekt zu steuern, zu kommunizieren, in eine Medienwelt reinzukriegen, Mitglieder zu generieren. Unterscheidet sich grundsätzlich das, was man so an Kommunikation für so eine Organisation baut, von dem, was man so normalerweise macht, wenn man kommerziell unterwegs ist als Agentur?
Also ich denke grundsätzlich, sind natürlich viele Mechaniken und Grundsätze der Kommunikation identisch. Ich glaube, grundsätzlich unterscheiden sich natürlich alle Produkte, Kategorien und Industrien immer ein wenig. Aber ja, ich glaube, hier bei so einem Thema gibt es natürlich schon Unterschiede, die auch relevant sind. Also tatsächlich ist es ja ein Thema, was wirklich alle Menschen in Deutschland und natürlich auch auf der ganzen Welt anspricht und für alle relevant ist. Ich denke, ein Thema, wo wir später auch nochmal dazu kommen, dass wir natürlich deswegen auch es spannend finden, viele Menschen hier zu erreichen. Dann auf der anderen Seite ist es etwas, was sehr emotional ist, aber dennoch auch wiederum nicht ganz einfach zu verstehen ist. Also das ist eine Gefahr sozusagen, die uns hier mit dem Klimawandel droht, die wir vielleicht diesen Sommer tatsächlich mal sehr persönlich gespürt haben, aber die immer noch ein wenig abstrakt ist und wo es dann darum geht, natürlich diese Gefahr, aber eben auch die Initiative selber mit ihrer Arbeitsweise eben dann auch wiederum im Detail zu erklären. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine gute und ausgewogene Mischung aus Kommunikation, die schnell erreicht, Aufmerksamkeit, Awareness generiert, und auf der anderen Seite müssen wir aber auch in die Tiefe gehen, Education, Erklärung bieten, auch Reason to Believe natürlich. Das ist natürlich auch etwas, wo ich auch sehen möchte, dass da auch wirklich was passiert und auch unternommen wird. Und insofern glaube ich, ja, sind wir hier sozusagen, ist das schon eine komplexe Aufgabe, die sozusagen verschiedene Bausteine benötigt.
Herr Schatinski, Sie haben gerade sehr schön die vier Säulen, die vier Pfeiler, die vier Grundsätze der Initiative erklärt. Ist das auch das, was Sie differenziert von anderen Klimaschutzorganisationen aus Ihrer Sicht?
Ich würde sagen, ja, weil viele Klimaschutzorganisationen haben ihren Schwerpunkt eigentlich darauf gelegt, den Schaden, den die Menschen der Natur immer noch antun, zu reduzieren, soweit wie möglich zu reduzieren, um die negativen Auswirkungen zu begrenzen. Doch es reicht eben nicht, das Ausmaß der Zerstörungen zu mindern. Das zeigen ja jetzt nicht nur die ganzen Hitzewellen, die Brände, die extremen Wetterereignisse, der Wassermangel hier und auf der anderen Seite die Überschwemmungen, sondern eben auch der Anstieg der Temperatur und so weiter. Also um uns und unseren Nachkommen eine lebenswerte Zukunft zu sichern, da müssen wir nicht nur mit der Zerstörung aufhören, wir müssen sie nicht nur stoppen, sondern wir müssen auch parallel dazu Zerstörtes wieder aufbauen. Und das ist eben der Ansatz von The Generation Forest. Also unsere Wälder zeigen, dass es möglich ist, Natur, die wir ja alle zum Leben und zum Überleben benötigen, wiederherzustellen, wenn man eben weiß, wie es geht. Und den Sachverstand, den haben wir eben nicht nur theoretisch, sondern auch durch jahrzehntelange praktische Erfahrung. Also die beiden Gründer, die ich vorhin genannt habe, Andreas Eke und Iliane Armien, die haben ja schon 25 Jahre lang Erfahrung in der Aufforstung von tropischen Wäldern gesammelt. Und darauf können wir setzen.
Naja, wenn wir gehen nochmal, glaube ich, gleich auf die Kampagne im Detail ein, aber so ein Claim wie der Nature Positive ist ja auch ein sehr starker Claim, wo man sagt, ja, da kann man sich grundsätzlich erstmal ganz gut dran festhalten. Herr Meyer, ist es so der Nukleus dessen, was Sie sich an Gedanken machen über die Frage, wie verkaufe ich in Anführungszeichen, wie kommuniziere ich so ein Anliegen? Ist das Nature Positive im Kern dessen, wie man kommuniziert oder wie Sie kommunizieren?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist sicherlich ein ganz starkes Argument, aber eben auch ein Argument, was auch nicht sofort 100%ig verstanden wird. Das heißt, wir brauchen da auch ein bisschen Geduld. Da müssen wir eben tatsächlich auch nachhaltig denken in der Kommunikation. Ja. Wir glauben, dass Nature Positive halt wirklich schon spannend ist, weil und eben auch ein großes Thema auch in Zukunft sein wird und was auch breitere Bevölkerungsschichten oder gesellschaftliche Schichten erreichen wird und auch in die Diskussion in den Medien sicherlich auch stärker Eingang finden wird. Wir halten das für besonders wichtig, weil man eben sieht, dass es eben, ja, genau wie Rüdiger ihn gerade schon erklärt hat, geht es eben nicht nur darum, sozusagen Schaden zu vermeiden, sondern eben tatsächlich darüber hinauszugehen. Und das ist natürlich super spannend, dass wir hier die Möglichkeit haben, eben wirklich so sehr umfassend, also wirklich ja ein holistisches Konzept wirklich zu haben, bei The Generation Forest und dass man eben ja sozusagen über das Ziel hinausschießt im positiven Sinne und eben wirklich der Natur etwas zurückgibt. Und ich glaube, das ist super spannend und ich glaube, ja, genau, das sollte der zentrale Punkt sein. Aber wir können eben nicht nur diese eine Botschaft alleine spielen. Wir müssen schon auch erklären, wie es genau gemacht wird, was da gemacht wird, wie das funktioniert. Da müssen wir eben immer auch leider, oder was heißt leider, da müssen wir aber noch tiefer gehen. Da hilft uns jetzt nicht nur eine große plakative Parole.
Also vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil Nature Positive ist ja im deutschsprachigen Raum noch nicht so verankert. Der Begriff Nature Positive, der wurde zum Beispiel von den Staats- und Regierungschefs der G7 vor ungefähr einem Jahr in ihrer offiziellen Abschlusserklärung aufgenommen. Und die haben da eben gesagt, dass unsere Welt nicht nur Net Zero, das ist ja auch so ein Buzzword, Net Zero werden muss, sondern eben auch Nature Positive zum Nutzen der Menschen und der Erde. Da geht es um einen naturpositiven Ansatz, der eben die Widerstandsfähigkeit unseres Planeten und unserer Gesellschaften stärkt. Und das sind vor allem zwei Dinge, die zu beachten sind. Also Nature Positive soll eben Klimaschutz nicht nur auf Teilaspekte fokussieren, sondern die Natur als Ganzes wahrnehmen. Also viele Organisationen, wie wir es ja vorhin auch schon genannt haben, die fokussieren sich oder konzentrieren sich auf den CO2-Ausstoß. Das ist aber nicht genug. Also zur Klimaschutzbetrachtung gehört eben außer CO2-Ausstoß auch Artenvielfalt, Soziales. Das gehört alles zusammen. Also das soll mit dem Begriff Nature sozusagen auch signalisiert werden. Und positiv heißt eben, dass es nicht genügt, schädigendes Verhalten möglichst zu unterlassen, sondern eben oder sowas wie Einwegplastik verzichten oder weniger Lebensmittel wegwerfen oder so, sondern positiv heißt halt, aktiv zu werden und mitzuhelfen, dass Zerstörtes wieder aufgebaut wird. Also sprich, restaurative, regenerative Maßnahmen ergriffen werden und die zu unterstützen.
Jetzt ist Nature Positive aber auch so ein Claim oder eine Grundaussage, die man auf zwei Worte wunderbar zusammenbringen kann und damit natürlich auch gut geeignet, um zu sagen, okay, ich kann eine Organisation damit einordnen. Was ja auch ganz gut ist, und das haben Sie auch tatsächlich gemacht, zu sagen, ich nutze ein Medium wie Out of Home, was mir eine Reichweite verschafft und eine Sichtbarkeit verschafft. Grundsätzlich für ein Hamburger Unternehmen oder für ein Unternehmen, für eine Hamburger Organisation ja gar nicht so naheliegend zu sagen, ich mache dann mal eine nationale Außenwerbekampagne. Wie kam es denn dazu?
Rüger, antwortest du das oder soll ich das?
Also wie du magst, im Out-of-Home war bei uns immer so im Hinterkopf, dass wir sagen, dass Außenwerbung eben ein wahnsinnig kraftvoller Wirkverstärker für die anderen Online-Marketing-Maßnahmen oder Marketing-Maßnahmen allgemein ist. Ja? Wir sehen ja jetzt auch aktuelle Entwicklungen. Vor einiger Zeit hatte Facebook zum Beispiel empfohlen, dass man Online und Out-of-Home kombinieren soll, um Performance zu steigern der digitalen Marketingkampagnen. Und Google hat ja jetzt, ich glaube, letzte Woche oder vor einigen Tagen, ja, die digitale Außenwerbung in dieses Display and Video 360 Anzeigenplanungstool mit aufgenommen, ja, damit die Vermarkter eben plattformübergreifende Kampagnen hier erstellen können und das alles in dem Ökosystem von Google sozusagen dann mit vorhanden ist. Also der Mix macht es eben. Außenwerbung aktiviert die Online-Nutzung, steigert die Conversion von Social Media Ads, optimiert auch durch Geofencing das Mobile Targeting und lässt sich halt perfekt ins Web verlängern.
Also im Prinzip müsste man sagen, die Kampagne ist eine groß angelegte, die crossmedial ist. Out-of-Home ist ein Bestandteil der Reichweite und Aufmerksamkeit, also Awareness schafft und das Feedback, beziehungsweise eben dann die Bikanalität, die kommt dann durch Social Media zum Beispiel oder durch Online.
Genau, Entschuldigung. Nee.
Ja, nee, genau, ich wollte gerade sagen, also genau, also wir müssen eben das, wie ich das eingangs schon auch erwähnt hatte, auf der einen Seite ist Nature Positive ein ganz toller Begriff, den wir relativ groß, laut und plakat nach draußen tragen können. Und auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch doch komplexere Sachverhalte erläutern und wir wollen natürlich auch Conversion erzielen. Das können wir natürlich nicht direkt am Plakat erreichen. Das heißt, für uns ist das eine wirklich sehr gute Kombination, dass wir auf der einen Seite ein Medium haben, mit dem wir eine sehr große Reichweite aufbauen, also sehr breit kommunizieren können, sehr, sehr viele Mehrfachkontakte haben. Das darf man ja wirklich auch nicht unterschätzen. Also wir sind wirklich sehr glücklich damit, wie viel Reach und Kontakte wir hier aufgebaut haben in der Zielgruppe. Wir werden auch immer wieder darauf angesprochen. Die Leute, die Sichtbarkeit der Kampagne ist da wirklich genial. Und auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch die Zielgruppe weiterführen auf unsere Online-Touchpoints. Das funktioniert dann eben tatsächlich, wie Sie beschrieben hatten, mit Social Media zum Beispiel, dass wir eben in Social Media dann wieder Kontakte haben, dass die Leute aber eben auch natürlich googeln, dass sie da dann über SEO oder auch über SEA, also über unsere Anzeigen dann auf die Seite gelangen, dass wir auch Landingpages haben, natürlich auf dem Plakat, auch über QR-Code direkte Links zur Website haben und dass wir da dann weiter erklären und auch dann hört die Reise auch noch nicht auf. Also da ist die Customer Journey oft auch noch länger, weil wir natürlich auch eben hier Mitglied werden, bedeutet eben auch, dass man eben doch eine größere Investition auch tätigen muss. Das heißt, da ist man auch, braucht man auch ein paar Tage, die man drüber spricht, auch in der Familie drüber spricht, vielleicht auch nochmal bei Freunden eine Erfahrung oder eine Einschätzung einholt. Und da sehen wir eben, dass wir eben auf der einen Seite wieder Besuche kriegen auf der Seite, dass die Leute sich das wieder anschauen und auf der anderen Seite aber eben auch zum Beispiel über den Newsletter dann auch in unsere Kommunikation eingebunden werden und dass dann eben es etwas braucht, aber dann haben wir sie nachher dann eben auch ja, nachhaltig eben überzeugt und dann bleiben die eben auch bei uns und die Conversion findet statt und dann eben, und da ist die Reise dann auch noch nicht zu Ende, eben tatsächlich auch, ja, dass dann an Freunde weiterempfohlen wird oder wie wir es nennen, aufgestockt wird, dass dann Leute noch mehr Anteile sogar kaufen.
Jetzt haben Sie als Medien der Citylight-Säulen in großen Städten gewählt. War das so eine Zufallswahl in Anführungszeichen oder haben Sie gesagt, nee, das ist das Medium, was Sie gerne haben wollen?
Also wir haben auch Analysen gemacht, wo sich unsere Zielgruppe vor allem aufhält. Und da gibt es ja verschiedene Studien, die das dann auch ausweisen. Wir haben Personas entwickelt und dann hatten wir 4, 5 Großstädte oder mittelgroße Städte, die dann ja besonders gut unsere Zielgruppen auch erreichen sollten. Und so haben wir dann den Mediaplan erstellt.
Und wir sind aber sehr glücklich über tatsächlich über die Ganzsäulen sind wir sehr glücklich, weil wir hier ja einen Testimonial-Ansatz gewählt haben, natürlich auch in Kombination. Also wir haben uns natürlich dann auch auf das Format, also Format und Kreation aufeinander abgestimmt. Mhm. Aber dieser Testimonial-Ansatz funktioniert also fantastisch hier tatsächlich mit der Fläche selber, dass wir die Person eben mehr oder weniger komplett zeigen können, dass man dadurch eben wirklich auch die, ja, den Menschen dahinter direkt sieht. Und das, glaube ich, hat tatsächlich auch in der Ansprache sehr viel geholfen.
Ja, also das ist ja so, dass im Gegensatz zu vielen anderen Werbemedien eigentlich die Außenwerbung sich auch überhaupt nicht aufdrängt. Ne? Das haben ja auch Studien ergeben. Die Außenwerbung genießt hohe Sympathiewerte. Und so kann man eben das Markenerlebnis der Zielgruppen durch die Alltagspräsenz sozusagen intensivieren. Deswegen war für uns Außenwerbung wirklich sehr attraktiv.
Gab es eigentlich, wenn man so geografisch anguckt und Sie sagen, Sie haben ja Geografie sich intensiv beschäftigt, was sind die relevanten Städte und wo sind Ihre Zielgruppen unterwegs? Gibt es unterschiedliche Reaktions, sage ich mal, Gradualitäten oder unterschiedliche Reaktionsintensitäten, was Reaktionen angeht, aus den unterschiedlichen Städten oder kann man sagen, nee, die Reaktionen sind gleich verteilt?
Das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, Nick. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir sind noch in der Auswertung. Das ist ja noch nicht so lange her. Und sie läuft ja nach wie vor, die Kampagne, die läuft ja noch ein paar Wochen vielleicht.
Ja. Aber insgesamt sehen wir schon, dass das also wirklich ein bundesweites Phänomen und Thema natürlich ist. Das findet überall statt. Da gibt es, das ist auch nicht so, dass es nur jetzt ein wirklich sozusagen ein Thema ist für besondere umweltaffine, klassischerweise umweltaffine Szenen in der Stadt, sondern wir sehen eben, dass es wirklich die breite Bevölkerung ist, auch sehr altersmäßig sehr breit ist, bildungsmäßig sehr breit ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und auch da spricht das auch nochmal wieder dafür, eben ein reichweitenstarkes Medium einzusetzen.
Sie sind ja, wie Sie es beschreiben, auch beide sehr professionell mit dem Thema Media umgegangen. Das ist ja für viele Organisationen, die aus einer positiven Idee, zum Beispiel einer Umweltidee, einer Sozialidee hervorgehen, gar nicht so naheliegend, würde man mal sagen. Also man merkt da, dass sie sich sehr viel Gedanken gemacht haben und in der Umweltumsetzung in jeder Hinsicht sehr professionell vorgegangen sind. Wenn Sie mal einen Tipp geben würden für andere Organisationen, die in ihrem Feld vielleicht gar nicht Klima, sondern generell beim Thema Umweltschutz oder beim Thema Soziales oder beim Thema gesellschaftliche Verantwortung unterwegs sind. Was würden Sie sagen, sind so die Learnings, wie man mit so einem Medium, wie zum Beispiel der Außenwerbung, umgehen sollte oder umgehen muss oder generell mit dem Thema Medienkommunikation umgehen muss, um sein Anliegen in so eine breite Öffentlichkeit zu tragen? Gibt es da so eine Faustregel, wo Sie sagen, das haben wir genau richtig gemacht, das sollten andere bitte auch machen? Das ist eine blöde Frage, aber ich glaube tatsächlich, da könnte man eine ganze Menge lernen, Herr Schettinski.
Ja, also wir haben ja Testings gemacht. Nick kann da viel besser darüber erzählen. Wir haben verschiedene Motive auch ausprobiert. Und ja, die allgemeinen Learnings, die sind aber mehr oder weniger bekannt, sind die, dass wir nicht zu viel Text darauf bringen sollten, dass wir, ja, was die Visualisierung betrifft, dass wir da ja unsere Werte möglichst schnell erfassbar und sympathisch und so weiter rüberbringen müssen, damit das dann auch bei der Zielgruppe funktioniert. Wir haben einen Fehler gemacht, vielleicht kann man das ja auch sagen. Wir haben einen QR-Code eingebaut, was ja auch nicht schlecht ist, aber wir haben den QR-Code zu weit nach unten gesetzt. Mhm. Also wir hätten ihn eher so auf Augenhöhe ausspielen sollen. Das haben wir im Nachhinein erfahren. Ja, Nick, wenn du noch was dazu sagst, ich will allerdings noch mal betonen, also Außenwerbung ist wirklich ideal, auch gesellschaftlichen Diskurs sozusagen anzuregen, weil ja alle BürgerInnen damit erreicht werden. Ne? Also Plakate sind schon anregend und vielfältig und sie können für Umweltthemen wie den Klimaschutz Klimaschutz für The Generation Forest sensibilisieren, aber auch, haben wir ja gesehen, über Corona aufklären, über die Impfkampagne. Sie können Ernährungsratschläge geben, politische Entwicklung kommentieren. Wahlwerbung ist ganz wichtig. Also, die Parteien, die nutzen Außenwerbung ja sehr intensiv und wissen auch warum. Ja. Die Außenwerbung kann eben auch Debatten fördern und sogar das Wertegerüst der Menschen sozusagen verfeinern und zum Handeln motivieren. Wir sind da schon große Fans.
Ich würde noch ergänzen dazu, dass man vielleicht gerade bei solchen gesellschaftlichen Themen oft denkt, das ist eigentlich nur Reichweite und Aufmerksamkeit. Aber gerade da ist natürlich besonders wichtig, dass wir auch Performance haben, dass wir wirklich auch schauen, was ist der Wirkungsbeitrag der Medien und wie funktioniert auch die Vernetzung der verschiedenen Kanäle. Und da, glaube ich, ist es besonders wichtig, eben auch den Performance-Gedanken immer auch mitzudenken, auch wenn man vorne mit kreativen Ideen, Reichweiten stark kommuniziert, immer auch Performance, immer wirklich die Customer Journey betrachten, das Zusammenspiel der Kanäle im Auge haben und die wirklich auch überlegen, wo ich dann wirklich nachher die Conversion herbeiführen kann. Denn dieser Teil darf natürlich auf keinen Fall, also sozusagen der Lower Funnel darf auf keinen Fall vergessen werden. Und da finden wir eben auch besonders wichtig, wirklich ein gutes Performance-Tracking zu haben, dass wir wirklich über Dashboards arbeiten, wo wir wirklich sehen können, welche Kanäle liefern, welche KPIs und immer auch dabei sind, konstant auch zu optimieren und auch jederzeit auch bereit sind, Budgets auch umzuschiften.
Mhm. Man sieht, Sie wissen genau, was Sie tun. Herr Schatinski, was ist denn inhaltlich das, wo Sie sagen, wenn die Kampagne jetzt mal abgeschlossen ist und Sie ein Resümee dann, ein finales Resümee gezogen haben, gibt es schon was, wo Sie sagen, da ist der nächste Gipfel, den Sie inhaltlich erklimmen wollen oder vielleicht irgendwelche Benchmarks, wo Sie sagen, Mitgliederanzahlen oder irgendwelche anderen KPIs, die Sie als Organisation erreichen wollen, als nächsten Schritt nach so einer Kampagne?
Ja, also unser Hauptziel ist eben, so viel Dauerwald wie möglich zu schaffen. Also wir wollen und werden das auch hinkriegen, bis Ende dieses Jahres mindestens 1.000 Hektar Land aufgeforstet haben. Und dann damit würden wir dann jedes Jahr 20.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das ist uns bestätigt worden von unabhängiger Stelle. Vera prüft das beispielsweise bei uns kontinuierlich. Aber das ist eben auch nur eine Etappe auf einer langen Reise. Ne? Das meinten Sie wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Also, so viel Dauerwald wie möglich hervorbringen und natürlich dann auch Mitglieder werben oder halt es schaffen, dass die bestehenden Mitglieder aufstocken. Ja. Mhm. Und ein anderer Punkt ist der, wir wollen die Wirkung auch global verstärken. Wir schaffen das natürlich alles nicht alleine. Wir wollen unser Wissen dann auch gern kostenlos Open Source weitergeben. Das ist uns auch schon gelungen, zum Beispiel bei der indigenen Gruppe der Impera im Osten Panamas. Die haben jetzt unser Konzept auch selbst umgesetzt und haben jetzt selbst auch Aufforstungsflächen und sind auch sehr erfolgreich dabei. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf uns beschränken, sondern dass wir Nachahmer finden und die würden wir auch fördern und unterstützen und das ohne irgendwelche Hintergedanken, dass wir da Geld damit verdienen oder so.
Herr Mayer, ganz kurze Frage, wenn Sie sich jetzt für die nächste Kampagne, wir sehen ja, die Generation Forest hat eine ganze Menge vor, wenn Sie sich für die nächste Kampagne was wünschen dürften, für die Umsetzung, was wäre denn das?
Für die Umsetzung jetzt bezogen auf Out of Home oder
allgemein? Ja, generell, also sowohl als auch.
Ja, also gut, also was wir natürlich ganz spannend finden gerade, ist natürlich tatsächlich auf der Zielgruppenseite, dass das Thema eben wirklich sehr, leider muss man sagen, sehr persönlich geworden ist, weil wir eben alle den Klimawandel spüren. Das heißt, ich möchte natürlich das spannend finden oder würde es natürlich sehr begrüßen, wenn wir sehen, dass die Bevölkerung noch stärker auch darauf reagiert und aktiv wird und selber auch sozusagen die Ärmel mit uns gemeinsam hochkrempelt und sagt, okay, hier ist wirklich eine Initiative, die einen sehr guten Weg gefunden hat, bei dem ich mitmachen kann, partizipieren kann, wo alle gemeinsam etwas unternehmen. Und dafür müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch alle davon erfahren. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist eben tatsächlich, dass wir weiter so mutig mit dem Kunden, also mit Generation Forest, Kanäle ausprobieren können, dass wir neue Wege testen können. Wir haben da auch ein Testing-Framework, mit dem wir vorgehen, wo wir relativ schnell und effizient sehen können, ob neue Kanäle, neue Formate funktionieren und das eben auch weiter so gehen, dass wir immer schauen, dass wir eben das ist ja letztendlich auch das Geld der Mitglieder, was wir hier in die Kommunikation stecken, um neue Mitglieder zu gewinnen und eben noch mehr Möglichkeiten zu haben, dass wir hier eben wirklich sehr verantwortungsvoll umgehen und sehr, sehr wirksam und dann am Ende eben auch ja, sehr performanceorientiert und erfolgreich umgehen. Genau, aber dieses Test and Learn ist, glaube ich, hier ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir weiter innovativ kommunizieren können.
Ja, wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen Probleme in Anführungsstrichen durch die vielen Krisen. Ne? Die gehen ja irgendwie auch ineinander über und hören irgendwie nicht auf. Also nicht nur Corona, sondern auch Ukraine-Konflikt, Energiekrise, jetzt mit den angekündigten steigenden Gaspreisen, Inflation. All das, das hat das Thema Klimawandel im Relevanz-Ranking sozusagen verdrängt. Ne? Das hat jetzt auch eine aktuelle Studie von der Agenturgruppe Pilot gebracht. Also wir merken das schon bei der Mitgliederzahlentwicklung. Wir sind also dieses Jahr weniger stark gewachsen als 2021, aber wir sind trotzdem zuversichtlich. Also die Menschen spüren schon nach wie vor, dass etwas geschehen muss, ne, um die Umweltkatastrophen zu verhindern oder ihnen zuvorzukommen. Weil was nutzt es, wenn ich jetzt das Geld aus Angst vor Preissteigerungen horte, wenn wir auf eine Situation zu steuern, in der es dann keinen lebenswerten Planeten mehr gibt, ja, oder wir keinen mehr hinterlassen können unseren Nachkommen. Also dann schon lieber in Lösungen investieren, die uns eine nachhaltig positive Zukunft versprechen. Genauso Inflation. Inflation ist eine wachsende Enteignung sozusagen. Sie vernichtet ja Werte. Und wir von The Generation Forest hingegen, würde ich sagen, wir bilden Eigentum. Also wir kaufen ja die Fläche, wir schaffen Wald, das gehört uns ja auch. Und das wächst. Also wir schaffen Werte, die dann auch für immer bestehen bleiben. Also der Klimawandel wartet nicht, bis alle Krisen vorbei sind. Wir müssen ja jetzt handeln. Also man kann auch sagen, wir sehen gerade den Wald vor lauter Krisen nicht. Ne? Also ich denke, wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn das jetzt bei den Temperaturen und den hitzigen Debatten gar nicht so einfach ist. Aber wir sollten uns öffnen für das, was uns letztlich wirklich weiterbringt, auf was es auch ankommt. Also manches, was uns stört und Sorgen bereitet, das können wir gar nicht ändern oder beeinflussen. Das ist klar. Aber wir haben immerhin die Hebel in der Hand, etwas gegen die drohende Klimakatastrophe zu machen, die uns alle betrifft, und da was zu unternehmen. Also wir müssen diese Hebel jetzt nur beherzt für uns nutzen. Und das ist auch für Unternehmen interessant. Da wollen wir uns auch noch weiter öffnen, weil die eben über die Genossenschaft sozusagen eine attraktive Alternative zu spendenbasierten CSR-Projekten hat. Sie können also mit ihrem Engagement was für die Umwelt tun, CO2 kompensieren und so weiter und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.
Ein sehr interessanter Aspekt. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende, glaube ich, und sehr tiefgehende Gespräch, was Möglichkeiten gibt, durch mediale Kommunikation, durch Außenwerbekommunikation Gedanken in eine Gesellschaft anzustoßen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Natur sich regenerieren kann. Zu Gast im Audaphone-Podcast waren Nick Meyer von der Agentur Davis Meyer und Herr Stettinski, Rüdiger Stettinski von der Generation Forest.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.